Moin, ihr seid hier genau richtig. Hier ist der Finanzschnack, der Podcast der Volksbanken Raiffeisenbanken. Und hier ist Tore, einer, der ganz viele Fragen hat rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, Sparen ist in Deutschland fast so etwas wie eine Art Volkssport. Jeder kennt, vor allem aus seiner Kindheit noch, den Weltspartag. Und insgesamt haben die Deutschen mittlerweile fast 8 Billionen Euro auf der hohen Kante liegen. Die meisten Menschen erwarten nämlich zwei Dinge von ihrem Geld, das angelegt ist. Erstens, dass es sicher sein muss. Und zweitens, dass es sich auch gerne vermehren soll. Aber geht das überhaupt beides gleichzeitig? Diese und viele andere Fragen beantwortet mir heute Marco Hessel, der als Anlageexperte und Vermögensberater bei den Volksbanken Raiffeisenbanken arbeitet. Moin, Marco.
Moin, Tore.
Schön, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung und vielen Dank, dass du dich meinen Fragen stellst rund ums Thema Sparen.
Ja, sehr gerne. Habe ich total Bock drauf. Lass anfangen.
Erzähl mir doch erstmal, was macht ein Vermögensberater oder ein Anlageexperte?
Ja, Experte weiß ich jetzt nicht, ob ich das immer bin, aber Vermögensberater können wir machen.
Du hast mehr Ahnung als ich.
Wahrscheinlich vielleicht.
Ich
hoffe auch. Das sehen wir dann. Wir führen im Wesentlichen Gespräche mit unseren Kundinnen und Kunden und versuchen einfach die Ziele und Wünsche, die sie haben im Leben, irgendwie so mit Geldanlagen zu unterlegen, dass es auch klappt. Und die sind halt vielfältig. Ne? Der eine spart auf irgendein Ziel, der andere sagt, ich will möglichst viel Rendite haben. Und dafür müssen wir halt das Richtige finden. Ne?
Als ich jünger war, als ich angefangen habe zu sparen, das erste Mal Taschengeld, vielleicht der erste Azubi-Lohn, Konfirmation oder ähnliches, weiß ich noch, habe ich das Geld, wie ich es tun sollte, auf mein Sparbuch gelegt. Da gab es immer ein bisschen Zinsen und irgendwann gab es gar keine Zinsen mehr. Für einen ganz langen Zeitraum. Das hat natürlich nicht nur mich genervt, das hat auch viele genervt. Doch jetzt gibt es ja seit einiger Zeit auch wieder Zinsen. Aber kannst du mir mal erklären, woran das liegt? Warum gibt es mal Zinsen? Warum gibt es keine? Warum gibt es dann wieder? Wo entstehen diese Schwankungen?
Ja, also diese Schwankungen hängen immer ganz viel auch mit der Wirtschaft zusammen. Also wir haben 2007, 2008 die große Finanzkrise gehabt. Danach ganz viele Aufgaben zu erledigen gehabt, wo die Zinsen wirklich ja ins Bodenlose gefallen sind. Also ja, sogar unter Null. Und jetzt vor 2 Jahren war es ja so, wir haben durch Corona, durch die ganze Lieferkettengeschichte und durch den Ukraine-Krieg sind halt die Preise extrem gestiegen. Also gerade für Energie oder für Lebensmittel, das wissen wir ja nur alle auf dem Kontoauszug jeden Tag auch. Und dann sagt die Europäische Zentralbank halt, Moment, so hohe Inflation, also so teure Preise, das wollen wir nicht haben und da steuern wir gegen.
Und das ist denn so eine Maßnahme?
Ja, genau. Also kann man sich so vorstellen, wenn du ganz niedrige Zinsen hast, dann nehmen die Leute viele Kredite auf. Und wenn die viele Kredite aufnehmen, geben sie mehr Geld aus.
Also du kriegst halt günstig Geld.
Wenn die Zinsen niedrig
sind, wenn man Kredit aufnehmen möchte.
Genau, kriegst günstig Geld, kaufst dir irgendwas dafür und durch das viele Leute sich was kaufen, wird es wieder teurer. So, und das ist ja genau das, was man nicht wollte. Insofern hat man dann gesagt, machen wir halt genau das Gegenteil als Zentralbank. Wir erhöhen die Zinsen, dann wird mehr gespart, was natürlich alle nervt, die einen Kredit haben wollen, zu Recht auch. Alle freut, die wieder das Sparbuch wieder entdeckt haben. Aber es wird weniger gekauft und dadurch fallen die Preise. Und das heißt, die Inflation sinkt, wie das so schön in der Zeitung steht. Und das wiederum war ja das Ziel und das haben sie auch erreicht.
Du hast einen Begriff eben genannt, so schnell mal nebenbei. Da gab es auch Minuszinsen. Was ist da denn? Also ich weiß, da gab es wirklich mal, dann hieß es auch, da musst du sogar draufzahlen, dass du was sparen willst. Kannst du das nochmal erklären? Wie entstehen das? Wie entsteht
das? Ja, das war ganz abgedreht. Also Zinssatz ist ja einfach auch nur ein Preis für Geld. Also das entsteht durch Angebot und Nachfrage, wie alle anderen Preise auch. Und das Geld, also die Liquidität auf den Konten, nur sie wollte halt keiner haben. So, keine Bank haben. Das war ein Klotz am Bein, wenn man so will. Und dann war es wirklich so. Du hast 1.000 Euro auf dein Sparbuch gepackt und musstest noch Geld dafür zuzahlen, dass das Geld da liegen durfte sozusagen. Also ganz abgedreht bin ich auch ehrlich gesagt froh, dass das vorbei ist, weil das konntest du keinem normalen Menschen erklären.
Jetzt haben wir uns ja auf das Sparbuch, dieses klassische, konzentriert. Jeder hat das noch so ein bisschen vor Augen. Aber ist es denn überhaupt noch die beliebteste Art für den Deutschen, sage ich mal, zu sparen? Ich habe mal irgendwo gelesen, dass das Girokonto die beliebteste Anlageform ist. Das verstehe ich aber gar nicht so richtig. Anlageform und Girokonto?
Ja, ist aber Fakt tatsächlich, ist auch wirklich eigentlich wirklich ein krasser Fakt, dass wirklich das Girokonto die beliebteste, in Anführungszeichen, Anlageform der Deutschen ist. Und das ist natürlich nicht die Anlageform, die ich so wählen würde.
Aber gibt es denn Zinsen auf einem Girokonto?
Nein, also im meisten Fall nicht. Wird ein paar Banken geben, die das machen, so für Neukunden, für einen befristeten Zeitraum, aber bei den Volks- und Raiffeisenbanken im Wesentlichen nicht. Das ist auch richtig so, weil das Girokonto gar nicht zum Geldanlegen gedacht ist. Dafür gibt es ja nur mal andere Sachen.
Wofür denn? Also ich verstehe das nicht ganz. Warum ist das die beliebteste Anlageform?
Ja, also ich glaube, also wofür das erstmal da ist, ist ja relativ simpel erklärt. Es ist dafür da, dass du am alltäglichen Leben mitnehmen kannst. Du kannst dein Gehalt darauf kriegen und kannst halt beim Einkaufsladen damit zahlen. So, das ist erstmal das, was ein Girokonto sein soll. Ich glaube, dass das meiste Geld einfach da liegt, weil sich die Menschen nicht drum kümmern. Und dann einfach nichts machen. Und nichts machen heißt, das bleibt da liegen, wo es ist.
Es gibt ja aber so viele Möglichkeiten, das Geld, was auf dem Girokonto liegt, so wie viel es auch immer sein mag, anzulegen. Auf das klassische Sparbuch, ja, aber da gibt es doch noch viel mehr. Kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen, was es da alles gibt?
Ja, also es gibt wirklich richtig viel mehr. Aber das ist auch, glaube ich, das Problem. Es gibt, glaube ich, zu viel, als dass man jetzt wirklich alleine sich auf den Weg machen kann und sagen kann, ja super, ich nehme Anlageform 1, 14 und 17 und das sind genau meine Dinger und fertig. Es gibt so viel, dass es wirklich, wirklich am besten ist, sich da mit jemandem zusammenzusetzen. Am besten natürlich aus den Volks- und Raiffeisenbanken, ist ja völlig klar, und sich das einmal erklären lässt.
Gut, dann lass uns nochmal ein konkretes Beispiel nehmen. Ich habe 5.000 Euro geerbt. Und ja. Ich gehe jetzt zu meinem Berater, zu meinem Experten, oder in deinem Fall zu meinem Berater, und möchte das Geld anlegen.
Super wäre, wenn der Berater natürlich Experte ist, das muss man mal sagen, ne? Aber was ist dann zu machen? Genau, ja. Das ist dann relativ abstrakt beschrieben, aber es ist immer der gleiche Weg tatsächlich. Wir setzen uns zusammen und dann gucken wir wirklich, welche Anlageform ist die richtige. Es gibt ja verschiedene Anlageklassen, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, aber ich würde es immer auch vom Risiko her erklären. Immer zu fragen, okay, wie viel Risiko darf es denn sein, wenn ich das mal so sagen darf? Weil ich mache mal 2, 3 Beispiele, wenn ich mit den 5.000 Euro, die du geerbt hast, wenn du da am 22. März in 2 Jahren genau an dem Tag ein Darlehen über 5.000 Euro zurückzahlen willst mit genau dem Geld, darfst du kein Risiko eingehen, weil du willst ja in 2 Jahren genau das Geld wiederhaben. Wäre ärgerlich, wenn es dann nur 4.500 Euro wären. Wenn du aber sagst, ich will das Geld für meine Kids anlegen, die sind gerade geboren und in 20 Jahren soll sie es haben, würde ich sagen, ja, dann versuch doch über die lange Laufzeit irgendwie die größte Chance zu kriegen mit dem Risiko, weil es viel länger ist. Und das ist das, was man wirklich gar nicht pauschal sagen kann, sondern wirklich für jeden Einzelnen erstellen muss.
Gut, dann gehen wir mal 1, 2, 3 konkrete Beispiele durch. Ich mit meinen 5.000 Euro möchte da möglichst viel Geld raus haben. Mensch, ich sage jetzt, Marco, hier sind 5.000, ich hätte gern in einem Jahr 6.000. Ja. Was sagst du mir dann?
Da würde ich erstmal sagen, oh, aus 5.000, 6.000 machen ist schon ein hehres Ziel. Also da glaube ich tatsächlich nicht dran mit realistischer und vernünftiger Beratung. Aber wenn du sagst, ich möchte möglichst viel Rendite haben, ist es zum Beispiel meine Überzeugung, dass wir dann sagen, wenn es dir dann auch irgendwie liegt, dass wir dann so viele Aktien und Aktienfonds im Prinzip einbauen, wie es irgendwie geht, weil da nicht nur das Risiko mit am höchsten ist, sondern auch die Renditechance. Und das ist ja das, worum es dir am Ende geht.
Also Rendite wäre in dem Fall diese 1.000 Euro, genau. Zwischen 5.000 und 6.000.
Ja.
Das wäre dann im Idealfall, was rauskommen könnte.
Genau, Rendite, also Gewinn, Rendite, Mehrertrag oder wie auch immer man das nennen möchte. Das, was am Ende mehr ist, als du eingezahlt hast.
Gut, da sagst du, ist eine Form, wie man das erreichen könnte, beispielsweise ein Aktiendepot.
Ja.
Und da habt ihr auch Expertise.
Haben wir, definitiv. Und dann guckt man sich halt an, wie soll es wirklich sein? Möchtest du dir für die 5.000 Euro die Anlagen, also die Aktien in diesem Fall selber aussuchen? Oder brauchst du Beratung von uns? Oder überlassen wir das anderen, also in diesem Aktienfondsbereich, überlassen wir es denen dann, welche Aktien gekauft werden? Das ist dann das, was wir zusammen dann erörtern. Aber die Möglichkeiten sind so vielfältig, dass wir eigentlich so gut wie alles bedienen können bei den Volks- und Raiffeisenbanken.
Dann komme ich, anderes Beispiel, mit meinen 5.000 Euro zu dir und ich sage, Mensch, pack das Geld zur Seite. Ich möchte da in 4, 5 Jahren möglicherweise drauf zurückgreifen und freue mich, wenn das in der Zeit ein bisschen mehr geworden ist. Aber die Hauptsache, die Kohle ist noch da.
Ja, genau. Und dann würden wir halt gucken, was ist bei 4, 5 Jahren da, wo du wirklich sagst, okay, da habe ich jetzt da gibt's gar keine Schwankungen in der Anlage. Was weiß ich, ob das jetzt ein Festgeld ist oder ob das irgendeine Anleihe ist, die wir dann für die Laufzeit finden. wo wir immer sagen, ja, im allergrößten Notfall kommen wir auch noch irgendwie ran, so, aber es ist schon für die 4-5 Jahre fest und dann hast du halt am Ende, was weiß ich, 4x2% mehr und dann war's das halt auch, aber dafür weißt du auch, es lag da, trocken und sicher, hat kein Geld gekostet wie zu den Minuszinszeisen und hat halt ein paar Zinsen gegeben.
Was ich öfter mal lese, auch in diesem Zusammenhang, ist Zinseszins. Heißt, ich bekomme Zinsen auf meine Zinsen oder wie ist das genau zu verstehen? Weil das soll ja wirklich, ich glaube, manche sagen das achte Weltwunder.
Ja, genau, das achte Weltwunder, der Zinseszinseffekt. Ja, es ist tatsächlich so. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ja. Du legst heute 100 Euro auf ein Sparbuch an oder auf irgendeine Anlageform und du kriegst 2% Zinsen, nur um es rechnerisch einfach zu machen. Dann hast du nach einem Jahr da 102 Euro Zinsen Guthaben stehen. Und in dem Jahr danach werden dann deine Zinsen, deine 2% nicht mehr auf die 100 Euro gerechnet, sondern auf die 102 Euro. Und dann kriegst du wieder Zinsen auf deine Zinsen und deswegen Zinseszinseffekt. Das achte Weltwunder.
Und da kann eine ganze Menge entstehen, ne? Wenn du ein bisschen Zeit mitbringst.
Ganz genau. Also bei einem Jahr ist das nachher eine Rechenrundung am Ende. Wenn du sagst, Mensch, ich habe das jetzt hier über 10, 20 Jahre Zinseszinsen bekommen, dann ist das schon eine richtige Zahl. Das ist so.
Gut, dann gehen wir wieder zurück auf mein 5.000 Euro Beispiel. Ich komme zu dir und sag, Marco, 5.000 möchte ich anlegen, aber in unterschiedliche Sachen. Ich will nicht 5.000 Euro jetzt auf Sparbuch oder ich möchte auch nicht alles in Aktien stecken, das ist mir viel zu riskant. Kann man das auch aufteilen?
Und genau das ist ja meistens meistens wirklich die Empfehlung. Wenn nichts Konkretes dahinter steht, wie Darlehen oder ich brauche das Geld in 4 Jahren, dann ist es wirklich so, dass man sagt, wir teilen das auf verschiedene Anlageklassen an, indem wir erstmal, da würde ich immer anfangen mit, okay, wie viel brauchst du denn als Notfallreserve? Von deinen 5.000 Euro, wenn die Waschmaschine kaputt geht, das Auto kaputt geht oder was auch immer. So, und dann wirst du vielleicht sagen, was weiß ich, 1.000 Euro brauche ich immer locker, dann sind die 1.000 Euro schon mal so, dass du jederzeit drauf zugreifen kannst. Und dann würden wir aus dem anderen, je nach deiner Risikoeinstellung, das auf die Anlageklassen verteilen, die es dann so noch gibt. Also Aktienfonds, Rentenfonds, Immobilien, was dann auch immer so.
Und wenn dann passt. Klar, man informiert sich ja auch, bevor man auch in die Bank geht. Viele zumindest. Ja. Wenn ich aber gar nicht weiß, was ich für ein Typ bin in der Anlageberatung, bin ich eigentlich risikofreudig? Weil in der Theorie könnte ich sagen, jo, pack man mal in Aktien. Aber wenn es denn wirklich hart auf hart kommt und die Kurse fallen mal, wie könnt ihr denn herausfinden, was ich für ein Anlagetyp bin?
Ja, also ich kann jetzt erstmal nur für uns sprechen oder für mich sprechen, wie ich es mache. Ich gucke mir wirklich mit meinen Kundinnen und Kunden zusammen an, okay, was war denn jetzt, wenn wir uns irgendeinen Fonds angucken zum Beispiel, was war denn jetzt das schlechteste Jahr? Sagen wir mal, ich habe einen Aktienfonds, der hat 20% im schlechtesten Jahr, Corona oder was auch immer, hat der verloren. Dann gucke ich wirklich und sage, Mensch, wie fühlst du dich denn, wenn aus deinen 5.000 Euro auf einmal, vielleicht auch nur vorübergehend, vielleicht aber auch dauerhaft, nur 4.000 Euro geworden sind? Erstmal, wie fühlt sich's an? Das ist so eine Bauchfühlgeschichte. Aber auch, okay, gibt das irgendwelche Probleme? Also brauchst du dann die 5.000 Euro doch noch für irgendwas und die 4.000 Euro machen dir wirkliche Probleme? Oder sagst du, ach komm, dann ist das mal so. Wenn ich die Chance habe, das wieder aufzuholen, ist es ja in Ordnung.
Ich habe ja oft dieses Vorurteil, Banken verkaufen mir was, damit die Bank verdient. Wie ist das bei den Volksbanken, Raiffeisenbanken in Sachen Provision und sowas?
Ja, also das Vorurteil gibt es, gibt es auch immer noch. Ich bin ja seit 25 Jahren in der Bank, so, das gab es vor 25 Jahren, wird es auch in 25 Jahren noch geben. Aus meiner Sicht wird das nicht funktionieren. Also wenn ich kurzfristig, es wird nicht funktionieren, dich kurzfristig irgendwie in den Tisch zu ziehen. Wenn ich jetzt kurzfristig ein Geschäft mache, was viel zu hohe Provisionen hat, dann wirst du es merken, dann ziehst du dein Geld ab, bist unzufrieden und dann habe ich keinen Kunden mehr. Das heißt, es wird nur funktionieren, wenn es eine Win-Win-Situation ist, wenn du deine gute Beratung kriegst, du deine guten Geldanlagen bekommst und wir dafür für unsere Beratung und für unsere laufende Begleitung auch unsere Provision oder unser Entgelt oder wie man das auch immer nennen will, bekommen. Also es kann nur auf zwei Seiten funktionieren.
Marco, nun hast du gerade den Begriff, ich glaube, ich habe es richtig verstanden, Rentenfonds angesprochen. Was hat denn meine Rente, die ich, wer weiß, ob ich die überhaupt bekomme, oder noch lange hin, was hat die denn mit Anlage, mit Fonds zu tun, Rentenfonds, das habe ich nicht verstanden.
Ja, also für die Rente drücke ich dir die Daumen, aber das ist richtig, das Wort ist nicht selbsterklärend. Das ist im Prinzip ein Investmentfonds, also Investmentfonds sammelt Geld von vielen Anlegern an, Anlegerinnen und Anlegern ein und legt die dann in sogenannte festverzinsliche Wertpapiere an. Also heißt in Bundeswertpapiere oder in eine Anleihe von irgendeinem Unternehmen. Also wirklich, du gibst Unternehmen einen Kredit und kriegst Zinsen dafür. Also eine sicherere Anlageform als ein Aktienfonds zum Beispiel.
Und wahrscheinlich auch recht langfristig oder was?
Ja, da gibt's lange und kurzfristige. Das ist auch je nach Marktlage, müssen wir auch gucken, welche da wirklich die passende sind. Da gibt's wirklich die ganze Spielart. Aber auch da, weil es ein Fonds ist, nichts für kurzfristige Gelder. Das ist wirklich was für Geldanlage. Also am Ende vielleicht doch wieder für die Rente, auch wenn das mit dem Wort gar nichts zu tun hat.
Genau, das habe ich verstanden. Das hat nichts mit dem Wort an sich zu tun. Genau. Warum heißt das denn so?
Nee, Rente ist, glaube ich, also du kommst aus Mittelalterliche zurück, dass Rente mal für ich leihe dir Geld steht, glaube ich, irgendwie so. Und de facto mit so einer Rente oder so einem festverzinslichen Wertpapier leihst du einem Staat oder einem Unternehmen Geld, bekommst Zinsen zurück und irgendwann das Geld zurück.
Und deutlich leichter auszusprechen als festverzinsliches Wertpapier.
Richtig, genau. Und dann gibt es noch 7 Millionen englische Formulierungen dafür, aber es ist ein feststehender Begriff. Ja. Da gebe ich dir aber recht, der hat überhaupt mit am Wort nicht zu erkennen.
Okay, man gut, da frage ich nochmal nach, weil sonst wäre ich hier mit komischen Gefühlen rausgegangen, weil mit meiner Rente ist.
Ja, und das will ich nicht.
Viele von meinen Freunden investieren in Gold.
Also Gold ist tricky. Okay. Gehört aber absolut dazu. Und das Tricky möchte ich gerne erklären.
Ja, bitte.
Also, Opa hat immer gesagt, Gold ist sicher. So, das kennen wir alle.
Genau.
Das ist immer gesagt, Gold ist sicher. Wenn du was Sicheres haben willst, dann kaufst du dir Gold. So, jetzt ist aber 2013 oder 14, nagel mich jetzt nicht aufs Jahr fest, ist der Goldpreis um 20% gefallen.
Oh, cool.
Das ist erstmal nicht sicher. Also, das klingt jetzt für mich nicht sicher. Trotzdem, und jetzt kommt so eine abgedrehte Formulierung, die ich gerne erklären möchte, trotzdem ist der Geldwert von Gold echt stabil. Und das kann man ganz gut erklären. Das habe ich, ich meine, irgendwo mal gelesen, das Beispiel. Mitte der 70er hat VW den Golf 1 rausgebracht. Der hat 12.000, 13.000 Mark gekostet damals. Ein Kilo Gold damals, habe ich nochmal recherchiert, auch ungefähr 13.000 Mark. Also hast du für ein Kilo Gold ungefähr einen Golf bekommen. Mitte der 70er. Heute wird ein Golf so, was weiß ich, um die 40.000 Euro kosten, denke ich mir mal. Das Kilo Gold ist aber 60.000 Euro. Das heißt, ich kriege für mein Kilo Gold im Laufe der letzten Jahrzehnte mehr Auto. Das heißt, der Geldwert vom Gold war trotz dieser Schwankungen zwischendurch im Preis sehr stabil und sehr gut.
Heißt für mich, mit meinen 5.000 Euro komme ich nächste Woche zu dir und sage, Marco, pack das mal in Gold.
Genau. Also
es ginge.
Es ginge, du kannst es bei uns machen und ich glaube auch, dass wenn wir uns so im Gespräch darüber unterhalten, dass ein Teil davon im Gold landen würde als Empfehlung, aber nicht das Ganze. Dafür ist es dann wieder zu einseitig noch.
Und weißt du, warum meine Freunde das machen wollen? Weil sie, wie ich, immer auf YouTube, auf TikTok, auf Insta unterwegs sind und da sind immer irgendwelche schlauen Menschen, sprechen aus ihrem Porsche oder in Dubai zu uns in diesen Werbeanzeigen und werdet schnell reich, indem ihr so und so und so investiert. Das sind sogenannte, ich glaube, Finfluencer, also Influencer, die sich auf Finanzen beziehen. Wie schätzt du diese Kollegen ein?
Übrigens ein ganz altes Business. Gab es in den Ende der 90er schon mal als Fax-Abrufservice. Da hießen die noch nicht Finfluencer und das gab noch kein Insta. Aber da die Kursrakete war schon auch damals immer dabei. Du, normalerweise würde man jetzt von der Bank erwarten, ja, nee, alles scheiße und alles schlecht und das ist alles nix. Stimmt aber nicht ganz. Da sind ein paar Vernünftige dabei. Das will ich gar nicht anders sagen und ich freue mich auch erstmal, dass sich du und deine Freunde und viele andere auch ja selber informieren. Das ist ja erstmal ein super Umstand. Das gab es ja jahrzehntelang nicht, dass sich junge Leute für Finanzen interessiert haben. Aber man muss ganz klar sagen, wie bei allem, gibt's gute und nicht so gute. Es ist nicht klar, zum einen, welche Ausbildung haben die tatsächlich und welche Gedanken haben sie dahinter auch, also welche Geldquelle beziehen sie dann auch. Also ich will das nicht alles verteufeln, bin aber davon überzeugt, dass die besten Finfluencer in Volks- und Raiffeisenbanken sitzen.
Und einer sitzt mir gegenüber.
Wenn du das so sagst, dann nehme ich das so an.
Was man richtig häufig hört, noch viel häufiger als Anlage in Gold, viel häufiger als Anlage in Betongold, ist, pack dein Geld in Bitcoin oder Ethereum oder wie all diese Kryptowährungen mittlerweile heißen. Und ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Ich sehe natürlich die Entwicklung von Bitcoin. 1000-prozentige Steigerung. Millionäre sind da draus entstanden, aber auch natürlich Menschen, die richtig Kohle verloren haben. wenn ich jetzt zu dir komme, wieder mit meinen 5000 Euro, würdest du sagen, Mensch, Tore, Teil davon, pack das mal in Krypto?
Nee, würde ich nicht sagen. Will ich dir aber auch erklären. Ich finde das Thema richtig spannend. Und ich würde es auch fahrlässig finden, wenn man sich als Volks- und Raiffeisenbank mit dem Thema nicht beschäftigt an sich. Es ist aber, das ist jetzt erstmal meine Meinung, eine Wette in was Ungewisses rein. Also treffe ich die richtige Währung, treffe ich die richtige Technik, gibt es irgendeinen künstlichen Hype, weil irgendein Promi gesagt hat, das ist jetzt die Währung, die morgen abgeht wie eine Rakete. Passt das alles? Sehe ich mich auch im Porsche mit der Rolex nach Dubai fahren? So? Passt das aber nicht, ist die Kohle von jetzt auf gleich weg. Und was wir im Moment als Schwierigkeit für uns haben, dass wir uns mit dieser undurchsichtigen Nachrichtenlage keine handwerklich richtige Beratung zutrauen. Deswegen würde ich sagen, nee, mach das mal nicht. Würde aber nicht sagen, das ist eine Anlageform, die ich komplett verteufeln würde auf Ewigkeit. Aber es ist noch zu, also die Nachrichtenlage für uns, die Faktenlage noch zu dünn tatsächlich.
Aber es gibt auch Berater bei den Volksbanken, Raiffeisenbanken, die Ahnung davon haben. Also ich kann mit meinen Gedanken, mit meinem Kummer, mit meinen Chancen, die ich da sehe, auch mal auf euch zukommen.
Ja, auf jeden Fall, weil wir beobachten den Markt sehr wohl. Und was ich mir so wünschen würde, ist, dass es irgendwann die Möglichkeit gibt, auch die Kryptowährung wenigstens bei uns zu verwahren. Ne? Dass wir zumindest mal das zusammen auch betrachten können. Also Ahnung ja, Meinung austauschen immer und auch immer gerne. Beratung zu dem Thema, wie gesagt, trauen wir uns handwerklich richtig nicht zu, weil wir wollen ja auch, dass wir in 5, 10, 15, 25 Jahren noch zusammensitzen und sagen, Mensch, damals hat geklappt oder hat nicht geklappt, aber wir wussten beide genau, was wir tun. Und das, glaube ich, das trauen wir uns aber noch nicht zu.
Man kriegt ja auch mit, dass manche, das ist ja so undurchschaubar, das Ganze, aber manchmal kriegt man auch mit, auf null runter. Oder derjenige, diejenige ist abgehauen mit der Kohle, ist insolvent gegangen oder irgendwas. Kann sowas auch bei den Volksbanken, Raiffeisenbanken passieren, dass ich meine 5000 Euro aufs Sparbuch lege und die VR-Banken gehen pleite? Kann das sein?
Also nein, also dass eine Bank theoretisch pleite gehen kann, kann natürlich sein.
Ja, das haben wir so, ja alle immer mitbekommen.
So bei der genau, Finanzkrise. ganz genau. Da war es ja an der Tagesordnung schon fast. Aber was ja ganz klar ist, ist durch die Einlagensicherung, also durch die Garantie, dass die Einlagen, also das Sparbuch, das Girokonto bei uns sicher sind, wirst du dieses Geld nicht verlieren können, wenn du deine 5000 Euro dahin legst. Das meinte ich vorhin mit, dass es eben auch Einlagen ohne Risiko gibt. Und das ist so eine. Das kann aber im Kryptobereich natürlich sehr wohl passieren.
Okay, da bin ich ja schon mal auf Nummer sicher, wenn ich mich an euch wende.
So ist es.
Das Geld ist sicher. Okay, dann letzte Frage dazu. Ich muss dir nämlich was gestehen, ich habe gar keine 5000 Euro. Das habe ich mir leider ausgedacht, aber was ich habe, sind 50 Euro im Monat. Aber dann kann ich mich doch nicht an einen Vermögensberater wenden, weil das ist ja nun wirklich kein Vermögen.
Also erstmal liegt das ja im Auge des Betrachters. Auf jeden Fall kann man aber sehr gut was damit anfangen, weil meine Empfehlung sowieso ist, wenn man überhaupt noch nichts mit Wertpapieren oder Vermögensanlagen zu tun hat, dass man sich da so ein bisschen ranrobbt, so ein bisschen langsam ranrobbt. Und das kann man ab 25 Euro im Monat machen. Mit deinen 50 Euro kann man das also locker machen. Ab 25 geht das schon, genau.
Lohnt das?
Ja, klar. Okay. Weil, lohnt es 2 Monate 50 Euro zu sparen, sage ich, ja, gut. Kann man machen, so wird dir keine Probleme lösen. Aber wenn du das über lange Zeit machst, also ich mache es zum Beispiel für meine beiden Kinder, machen wir es seit der Geburt an, da sammelt sich mit Zins, Zinses, Zinsrendite und alles das, was wir heute schon hatten, sammelt sich richtig schön was an. Über den Fondsbereich kann man es auch so anlegen, dass es nicht alles in einen Kanal fließt, weil ein Kanal ist immer ein bisschen eng.
Gut. Dann bin ich schlauer geworden und Schön. Weiß, dass ich auch mit meinen 50 Euro weit kommen kann.
Bist herzlich willkommen mit deinen 50 Euro. Aber auch mit den 5000, wenn sie doch nochmal ernst.
Ich werde an dich denken. Ich sage vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass du mich ein bisschen schlauer gemacht hast. Und ich habe die große Hoffnung, dass auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer heute um einiges schlauer geworden sind. Vielen Dank, Marco Hessel.
Total gerne. Hat total Spaß gemacht. Tore, immer wieder gerne.
Dankeschön an euch auch fürs Zuhören. Das war der Finanzschnack zum Thema Geldanlage. Und falls ihr mehr erfahren und euch auch mal selbst schlau machen wollt, vereinbart doch am besten gleich einen Termin bei eurer Volksbank Raiffeisenbank. Haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Mal beim Finanzschnack. Und abschließend noch ein rechtlicher Hinweis. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier gemachten Angaben kann keine Gewähr übernommen werden.
Mit dieser Veröffentlichung wird kein Angebot zum Kauf, zum Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten unterbreitet. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen sind keine Empfehlungen. Sie stellen keine Anlageberatung dar und ersetzen auch keine Anlageberatung. Angaben zu historischen Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert jedes Investments kann sinken oder steigen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück.